Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Mein Traum vom Fliegen war toll. Er war befreiend. Als Kind, da hatte ich eine heftige, lange Zeit Albträume. Wie das Kinder in einem bestimmten Alter oft haben, erinnere ich mich gut dran. Es ging um Dinosaurier und Monster. Und dann halt aufwachen, heulen zu Mama, ins Bett tapern. Das war ziemlich furchtbar damals. Aber irgendwann war der Spuk plötzlich vorbei, weil ich fliegen konnte. Wegfliegen, wenn es im Traum brenzlig wurde. Und das hat aus Albträumen wunderbare Abenteuer gemacht. Action-Träume sozusagen. Menschen träumen vom Fliegen, seitdem sie Vögel beobachten. Bis dann aber wirklich der erste Mensch in einem Flugzeug aufsteigt, vergehen Jahrtausende. Seit gerade mal 125 Jahren fliegen Menschen, erst im Gleitflug, dann irgendwann mit Motorflugzeugen. Und trotzdem ist die junge Geschichte des Fliegens voll von Pionieren. Und die Geschichten von vier solchen Aufsteigern wollen wir heute Abend erzählen in der 100. Wolfgang Schiller ist hier im Studio, 100-Redakteur. Wir haben uns zu diesem Thema entschieden, weil erst am Montag zwei solcher Pioniere gestartet sind. André Boschberg und Bertrand Piccard planen die Welt mit einem Solarflugzeug zu umrunden.
Das sind die Flugpioniere unserer Zeit, die versuchen mit dem ersten Flugzeug, was wirklich im Prinzip ewig fliegen kann, weil es nämlich keinen Treibstoff braucht, um in der Luft zu bleiben, die Welt umrunden wollen. Also die können eigentlich nonstop fliegen, wenn nicht Piloten irgendwann irgendwelche Bedürfnisse hätten, um die man aufladen muss sozusagen. Jetzt ist sozusagen der Mensch der begrenzende Faktor und nicht mehr das Benzin oder was auch immer an Treibstoff fehlt. Und die sind am Montag in Abu Dhabi aufgebrochen, sind dann nach Oman geflogen und von dort, von Dienstag auf Mittwoch, nach Indien, haben dabei einen neuen Weltrekord im Streckenfliegen mit einem Solarflugzeug aufgestellt, 1465 Kilometer. Und morgen geht's weiter zum Kurztrip zu einem Hindu-Festival und dann weiter nach Myanmar.
Flugpioniere, Aufsteiger, unser Thema. Vier Geschichten gibt es dazu. Ich habe zum Beispiel mit Holger Rochelt gesprochen. Der hat als 18-Jähriger 1985 einen Rekord mit einem muskelbetriebenen Flugzeug aufgestellt, der bis heute nicht geknackt ist, dieser Rekord. Wie es dazu kam, erzählt er uns in dieser 100. Ja, und dann haben wir noch drei Stücke aus dem 100-Archiv.
Genau, wir haben zu Ehren von Piccard und Borchardt haben wir jetzt drei Stücke noch rausgesucht. Zum einen Günter Plüschow, ein Flugpionier zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der war zu Beginn des Ersten Weltkriegs in der damals noch deutschen Kolonie Tsingtau, also in China, stationiert.
Ganz im Osten.
Und als die Stadt dann belagert war von den Engländern, da ist er dann ausgebrochen aus der Stadt mit seinem Flugzeug, einfach über die feindlichen Linien drüber geflogen und dann irgendwo in einem Reisfeld gelandet.
Er hat später noch ganz viele Rekorde aufgestellt, ein ganz toller Lebemann. Wir lernen außerdem den Mann kennen, der als erster privat ins All geflogen ist, Mike Melville, und sein Flugzeug Spaceship One lernen wir dann auch kennen.
Genau, und wir erzählen die Geschichte von Amelia Earhart, eine Flugpionierin, auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die viele Rekorde aufgestellt hat. Zum einen war sie zum Beispiel die erste Frau, die allein über den Atlantik geflogen ist. Und als sie versucht hat, die Erde zu umrunden auf der Pazifiklinie, also die längst mögliche Strecke, um einmal um die Erde zu fliegen, da ist sie verschollen im Pazifik vor 70 Jahren. Und Vera Pache erzählt ihre Geschichte.
Ja, ich würde sagen, wir schnallen uns mal an, genießen die Sendung. Flugbegleiter am Mikrofon, Paulus Müller. Wolfgang, Tomatensaft oder irgendwie sowas?
Gin Tonic.
Die Radio Wissen.
Aufsteiger. Viel Geschichten von Flugpionieren gibt es heute hier. Und jetzt lernen wir den ersten kennen. Und der hat etwas geschafft, wo Menschen schon lange von träumen. Fliegen aus eigener Kraft, ohne Motor, mit dem Körper. Holger Rochelt hat das Flugzeug Muscle Air 1 zum Rekord geflogen. 1984 war das. Da war Holger mal gerade 17 Jahre alt. Und es kamen noch mehr Rekorde dazu. Ich habe mit Holger über diese Rekordflüge und die Geschichten dahinter gesprochen. Hallo Holger.
Hallo.
Das Flugzeug hat ja dein Vater, Günter Rochelt, damals entworfen. Er hat sich eigentlich mit Solarflugzeugen beschäftigt. Wie kam es zur Idee, dieses muskelbetriebene Flugzeug zu machen?
Diese Idee stammt daraus, über 30 Jahre war ein Henry-Krämer-Preis ausgeschrieben für muskelkraftbetriebene Flugzeuge.
Das war ein reicher, etwas kauziger Mann, ne, der gesagt hat, ich möchte, dass sowas erfunden wird und gebe jedem, der das erfindet, Geld. Und der dann Rekordflüge macht, ne?
Ungefähr so. Man muss da sehr weit zurückgehen. die erste Geschichte, es war ein Engländer. Und die erste Aufgabe, wo er ein sehr großes Preisgeld ausgesetzt hat, war eine 1,5 Meilen lange Acht zum Fliegen, waagrecht am Boden, mit zwei Wendepunkten von 800 Metern Distanz. Und diesen Preis, da hat er sehr großes Preisgeld ausgesetzt, hat ein Amerikaner geflogen und hat das auch bekommen. Und dann war er so sauer darüber als Engländer, dass das ein Amerikaner geflogen hat, dass er das nochmals ausgeschrieben hat, wenn diesen Preis oder diese Aufgabe nochmals jemand schafft, der nicht Amerikaner ist. Und dann hat mein Vater Kontakt bekommen zu diesem Paul McCready, der diesen Preis damals erstmals geflogen hat und bekommen hat.
Das war, glaube ich, 1977, habe ich gelesen.
Ungefähr so könnte das gewesen sein. Mein Vater war dann bei diesem Paul McCready in Amerika und hat dann gesagt, okay, ich fliege zurück nach Deutschland und mache das. Und so ist das alles ins Rollen gekommen.
Dann hat er dieses Flugzeug entworfen. Er hatte ja schon Erfahrung mit leichten Flugzeugen, eben weil er Solarflugzeuge schon entworfen hatte. Wie kamst du denn dann ins Spiel? Wie kam er auf dich als Piloten seines Flugzeugs?
Ganz einfach. Ich war leicht genug und im passenden Alter und bin damals bereits Drachen geflogen. Also ich hatte fliegerische Erfahrung.
Als es dann so langsam fertig war, Muscular One oder Muscular 1, das Flugzeug, warst du dann aufgeregt, als es in Richtung ersten Flug ging?
Mit 17? Nein.
Nicht?
Nein.
Wie kommt das?
Mit 17 ist man relativ frei für die Welt, oder? Und ist für jedes Abenteuer bereit.
Hat ein großes Selbstbewusstsein, so ein Jugendliches vielleicht noch, oder was?
Ja, mehr oder so kann man es sagen.
Kannst du dich denn noch an den ersten Flug mit dem Flugzeug erinnern?
An den kann ich mich sehr genau erinnern. Da hat noch die Verkleidung vom Cockpit gefehlt, aber man wollte ja wissen, ob es fliegt. Es war in Neubiberg, es war in der Früh irgendwann totale Windstille, vollkommener Nebel. Und ich bin losgerollt mit dem Flieger, mein Vater mit dem Fahrrad neben mir. Dieses erste Abheben, diesen ersten Hüpfer, konnte er nicht sehen. Ich habe aber nur gemerkt, also ich habe angefangen zum Schreien, weil ich gemerkt habe, ich bin vom Boden weg. Das war einen halben Meter, ein kleiner Hüpfer. Mein Vater hat den Schrei im Fahrrad neben mir gehört. Und dann haben wir beide geplärrt. Wir haben uns aber nicht gesehen. So dicht war der Nebel.
Nicht
aber wie gesagt, man darf sich das nicht vorstellen wie einen großen Flug. Das war nur ein kleiner Hüpf. Es war das erste Mal, dass dieser Flieger vom Boden weg.
Aber ein großer Erfolg schon mal. Dann war klar, dass das Ding funktioniert. Kannst du Muscular One vielleicht mal beschreiben kurz, wie das Ding eigentlich aussah und wie du darin saßt und getrampelt hast?
Gesessen ist man in einer aufrechten Position. Das Faszinierende für mich an dem Flieger war, er war in seiner ersten Version, hat es eine Spannweite von 22 Metern. Das ist ein halber Boeing.
Mhm.
Und hatte dabei ein Gewicht von 30 Kilo.
Also ultraleicht.
Man muss sich vorstellen, dieser 17-jährige Holger mit seinen 56 Kilo, ich konnte das Ding mit seinen 22 Meter Spannweite mit einem Arm einfach vom Boden wegstemmen.
Da könnte man sich auch vorstellen, dass man ein bisschen Angst hat, sich in so ein leichtes Ding zu setzen und damit zu fliegen.
Die Sache ist bei diesen Muskelkraftgeschichten, dass wir immer in Bodennähe waren. Dieses Flugzeug war niemals konstruiert, um irgendwie wirklich in die Höhe zu gehen, dass man so hoch kommt, dass man sich wirklich wehtut, wenn man runterfällt.
Also ein sehr, sehr breites, leichtes Flugzeug, in dem du gesessen hast und getrampelt hast. Das war dann der Erstflug, von dem du gerade erzählt hast, der kleine Hüpfer. Aber um den Rekord zu fliegen, da musstet ihr ja noch mehr leisten. Wie ging's los Richtung ersten Rekordversuch?
Wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, mit 5 Wochen schlechtem Wetter.
Keine gute Voraussetzung.
Als es dann irgendwann war, dann wurde der Flieger optimiert und dann ist es einfach irgendwann passiert, dieser erste Rekord. Diese Flugfigur liegende 8, also zwei Wendepunkte umfliegen mit einer halben Meile Distanz. Und das ist dann irgendwann geglückt.
Wenn du so einen Rekordversuch machst, dann sind da ja ganz viele auf dem Boden. Wie wird denn kontrolliert eigentlich, dass du auch die Regeln einhältst? Gibt es da einen unabhängigen Beobachter, einen Schiedsrichter?
Es gibt eine FAI, das ist Fédération Aéronautique Internationale, die sitzen in Frankreich und sämtliche Rekorde, die im Fliegen offiziell anerkannt werden wollen, brauchen dann Sportzeugen, die wieder von diesen Leuten anerkannt sind und die bestätigen, dass die Regeln von diesem Flug eingehalten werden.
Also erster Rekord 1984, aber ihr wart nicht die Einzigen, die versucht haben, muskelgeflogen diese 8 zu fliegen in einer Rekordzeit, oder? Ihr hattet Konkurrenz.
Also, wie gesagt, es gab die Amerikaner, die diese Aufgabe von diesem Henry Krämer vorher schon geschafft haben. Er hat diese Aufgabe nochmals ausgesetzt. Voraussetzung, Konstrukteur und Pilot, glaube ich, sind nicht Amerikaner. Das war die erste Geschichte, was wir geschafft haben. Der nächste Punkt war dann, diese Weltrekorde, ein Dreieck zu fliegen mit einer Distanz von 1500 Meter Länge auf Zeit. Und also ich glaube, es war so, dass wir einen Rekordversuch unternommen haben, wo mein Vater dachte, wir haben es, und er dann telefonisch erfahren hat, dass 2 Tage vorher jemand anders ein paar Sekunden schneller war. Und dann haben wir das aber wieder unterboten. Daraufhin hat Paul McCready, also dieses amerikanische Team, uns unterboten, und wieder 1,5 Jahre später mit der Muskulär 2 haben wir ihn nochmals unterboten.
Das war dann 1985, und dieser Flug ist dokumentiert vom Bayerischen Rundfunk.
2. Oktober 1985, 19.30 Uhr.
Da gibt es wunderbare Filmaufnahmen.
Auf dem München-Oberschleißheim geht es um 5.000 englische Pfund. Diese Summe hat der kauzige Brite Henry Krämer ausgesetzt. Die Aufgabe, schneller zu sein als das Team des Amerikaners Paul McCready.
So, das ist genau das, was du gerade gesagt hast.
Ja. Sie muss in 2 Metern Höhe überflogen werden.
Kannst du dich an diesen Rekordversuch erinnern? Jetzt kommt diese wunderbare 80er-Jahre-Musik dazu.
Ja.
Kannst du dich da genau dran erinnern, wie das war?
Ich kann mich an den Rekord, ja, ist sehr lange her, ich kann mich erinnern an einen Versuch, der wenige Tage vorher gescheitert ist, wo ich sehr, sehr sauer war, weil ich mit einer hier am Boden hängen geblieben bin und dadurch das nicht funktioniert hat. Wenige Tage später hat es dann funktioniert und dann war gut.
So, du fliegst jetzt immer so ungefähr 3-4 Meter über den Boden, höher nicht?
Nein.
Und neben dir rennen Leute her, beziehungsweise fahren auf Fahrrädern, und es wird sehr viel geschrien. War das dein Vater, der dich angefeuert hat dann immer?
Kann ich nach dieser Zeit nicht mehr sagen, wer da neben mir gelaufen ist.
Es ist auf jeden Fall, wirkt es, wenn man das in diesem wunderbaren Fernsehbeitrag anschaut, sehr, sehr spannend. Musstest du so richtig wie ein Rennradler voll in die Pedalen treten, um das zu schaffen? War das so richtig, richtig anstrengend, und hast du dann alles geben müssen?
Ich habe damals viel trainiert, auf Sprint einfach. Und das Problem an dieser Muskelkraftfliegerei ist, dass man auf der einen Seite körperlich alles geben muss, alles. Und gleichzeitig muss ich aber in der Lage sein, ich kann mich ja dann nicht irgendwo festhalten und treten, sondern ich muss ja gleichzeitig ein Flugzeug steuern.
Und hochkonzentriert sein. Es gibt in dem Video eine Szene, wo du...
Werden seine Kräfte reichen?
Oh, jetzt der spannende Punkt. Wir hören nochmal rein.
Holger muss zulegen, wenn er es schaffen will. Die Geschwindigkeit stimmt, aber die Höhe nicht. 2 Meter, Holger. 2 Meter müssen es über der Ziellinie sein.
Du bist kurz über Wiese geflogen, da war die Thermik nicht so gut.
Ah. 1,59, 2, 2,1, 2,2, geschafft. Weltrekord.
Herzlichen Glückwunsch, da hast du es also geschafft. Das war am 2. Oktober 1985, den Geschwindigkeitsrekord hast du geholt. Und dieser Geschwindigkeitsrekord, der gilt immer noch. Ist das ein gutes Gefühl?
Es ist ein nettes Gefühl. Die Sache ist nur, diese Ausschreibung hat gestoppt. Das heißt, wenn jetzt einer doppelt so schnell fliegt wie ich, würde er kein Preisgeld mehr kassieren. Und damit glaube ich, dass das niemand mehr angehen wird.
Du hast ja damals, oder ihr habt damals Preisgeld bekommen. Ihr seid auch nach London geflogen, um das abzuholen. Wie war der Trip? Kannst du dich noch dran erinnern?
Lustig.
Warum?
Weil es war insofern lustig, weil wir das Cash an einer Bank abgeholt haben, beziehungsweise mein Vater. Und mein Vater vom Aussehen her so eine Mischung war aus RAF und Bin Laden. Und ich damals war barfuß und wir sind in ein, damals für mich sehr beeindruckend, neben dem Harrods Kaufhaus in eine riesige Bank reingegangen.
So eine richtig schöne Londoner Bank mit Marmor und allem?
Mit allem, mit Palmen drin und 7 Stockwerke hoch. Und der hat das Preisgeld Cash abgeholt und dann hat es natürlich nicht in die Hosentasche gepasst. Dann hat er den Bankangestellten gefragt, ob er irgendwie eine Möglichkeit hat, wo er das reinpacken kann. Der hatte nur seine Pausenbrottüte dabei, wo wir dann das alles reingesteckt haben und dann praktisch mit Plastiktüten wieder rausmarschiert sind. Und für mich das so optisch ausgesehen hat, als wenn wir die Bank ausgeraubt hätten. Aber es ist nichts passiert.
Keine Polizei kam, keine Bobbys kamen gerannt und wollten euch aufhalten. Das ist doch was.
Nein.
Diese Rekorde, die wir gerade besprochen haben, das waren nicht die einzigen. Ihr habt dann auch noch so Rekorde gemacht, zum Beispiel den ersten muskelbetriebenen Passagierflug. Und zwar bist du da mit deiner Schwester geflogen, die damals noch ein kleines Kind war. Wie hat das ausgesehen? Wie lange seid ihr da geflogen und wie war dieser Versuch?
Das ist eine lustige Geschichte. Anfangs hatte ich mal den Gedanken, den Hund von meiner Schwester im Flieger mitzunehmen.
Das ist ja eine Tradition, ne? Hunde als Erster irgendwo hinzuschicken.
Wie auch immer, ist nicht passiert, weil mein Vater kam auf die Idee, direkt meine Schwester mitzunehmen. Und sie war damals 28 Kilo schwer, also schon ein Gewichtle. Und es war dann, ich glaube, der letzte Flug mit der Muskulär 1. Dann hat man einen kleinen Sitz gebaut. Sie saß dann hinter mir, also quasi gewissermaßen fast wie auf meinen Schultern.
So Huckepack?
So Huckepack-mäßig. Und dann haben wir wirklich einen Flug hingebracht von damals 500 Meter Distanz, soweit ich mich erinnern kann. Mein Vater nebenher geradelt, total aufgeregt. Meine Schwester hatte sich damals, war sie 9 Jahre alt, hatte sich extra ein Ticket gemalt für diesen Muskelkraft-Passagierflug. Und meines Wissens ist es der einzige muskelkraftbetriebene Passagierflug in der Welt, der bis jetzt passiert ist. Also jetzt das einzige Mal, dass zwei Menschen zusammen mit Muskelkraft geflogen sind.
Und einer hat getreten. Nur ist es so, dass dein Vater dieses Gerät gebaut hat. Dann schickt er seinen Sohn da in die Luft. Und du hast es ja schon gesagt, bei einem Mal ist die Flügelspitze ein bisschen zu nah am Boden gewesen. Es ist zwar nicht super hoch, 4 Meter oder was du da fliegst, aber es ist ja nicht ungefährlich. Und dann auch noch deine Schwester hinten drauf. Hattet ihr da nicht Angst, dass was passieren würde? Hatte dein Vater nicht totale Angst?
Also ich hatte nie eine in diesem Alter und ich denke, mein Vater auch nicht. Weil er war sich einfach sicher.
Hattet ihr denn Helme an eigentlich?
Wir haben keine Helme angehabt.
Wäre zu schwer gewesen, ne? Wahrscheinlich.
Das wäre unnötiger Ballast gewesen und man darf sich das nicht so vorstellen wie ein wirkliches Flugzeug. Es bewegt sich ja total langsam. Wirklich wie gesagt ein Fahrrad. Also es hätte nicht passieren, viel mehr passieren können, als wenn ich vom Fahrrad runterfall.
Naja, ein bisschen höher war es dann schon.
Ja, aber dafür wäre es von da aufgrund von der Größe und Leichtigkeit und Trägheit alles ganz langsam passiert.
Ein langsamer Fall. Du hast es gerade schon mal angesprochen, diesen letzten Versuch und der heute noch gilt, das ist mit der Muskulär 2, also mit der Muskulär 2 gewesen, mit einem zweiten Flugzeug. Warum brauchte es denn dieses zweite Flugzeug überhaupt?
Um die Geschwindigkeiten einfach deutlich raufzubringen. Dieses zweite Flugzeug war von der Größe her kleiner, war deutlich schneller, brauchte deutlich mehr Kraft, um überhaupt in die Luft zu kommen, aber dafür bei größere Geschwindigkeit.
Wo sind denn die beiden Flugzeuge, deine Weltrekordsflugzeuge zurzeit, im Moment? Hast du die nochmal gesehen?
Also Muskulär 1 hängt im Deutschen Museum in München auf der Museumsinsel in der Luftfahrthalle und die Muskulär 2 ist in dem Museum vom Oberschleißheim auch in München.
Holger, vielen Dank für das Gespräch. Der Flugpionier, den wir jetzt kennenlernen, der war ein richtiger Lebemann. Er war der Erste, der das Kap Horn überflogen hat oder die Darwin-Kordillere auf Feuerland. Aber bekannt geworden ist Günther Plüschow als der Flieger von Tsingtau. Für seine Geschichte müssen wir uns in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg begeben. Eine Zeit des übersteigerten Nationalismus. Die europäischen Mächte, die träumten da von Großreichen mit vielen, vielen Kolonien in aller Welt. Auch die Deutschen wollten solche Kolonien haben und so besetzten sie 1897 das Städtchen Tsingtau in China. Der Plan war sowas wie eine Musterkolonie dort aufbauen. Und genau da kommt Plüschow ins Spiel. Flugpionier, Marineflieger des Kaisers, Kriegsheld und der einzige deutsche Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs, dem die Flucht aus Großbritannien gelungen ist. Plüschows Flucht, die begann eben in Tsingtao, ganz im Osten Chinas. Christian Rex hat jemanden getroffen, der Plüschows Geschichte gut kennt. Gerd Ehlers, Vermächtnisverwalter von Gunter Plüschow.
Ja, Fotos gibt es in einem seiner Bücher. Tsingtao, hier haben wir Tsingtao. Ja, also eine sehr deutsche Stadt und eine mit, auch wie es beschrieben wird, mit sehr deutschen Gewohnheiten. Man trank Kaffee, es gab Streuselkuchen. Und
da wollten die dann auch nicht drauf verzichten, also die wollten nicht chinesisch essen.
Ja. Nein, das, also um Gottes Willen, das war ja sicherlich überhaupt nicht vorstellbar. Und da hat man natürlich gemerkt, wenn diese Beschreibungen dann, also wenn man die Beschreibungen liest, da hat man natürlich gemerkt, das war eine völlig andere Welt. Und um Gottes Willen auch nicht mit Stäbchen und kein Reis. Nein, da wollte man Kartoffeln und Nackenbraten und dicke Soße haben. Und Bier natürlich. Deswegen hat man die Deutschen dort eine eigene Brauerei gebaut. Aber das ist hier zum Beispiel eine Aufnahme. Das ist die ehemalige Prinz-Heinrich-Straße. Wenn man sich das ansieht, dann kann das
könnte auch in Berlin, oder?
Das könnte in Berlin oder in Leipzig oder München oder Stuttgart
sein. Zu der Zeit, ne?
Zu der Zeit, ja. Struktur und der Aufbau war sehr, sehr deutsch. Ja,
das ist ein Foto in dem Buch. Mhm. Deutsches Heim im fernen Osten.
Ja.
Und dann sehe ich hier nur gerade eine Zeile. Es war also wirklich wahr. Die Japaner wagten es, das Deutsche Reich anzugreifen. Der Kampf eines gelben Kaiserreiches, unterstützt von einem Häuflein Engländer gegen ein kriegsstarkes deutsches Regiment, hatte begonnen.
Also mit dem Altdeutsch tue ich mich am Anfang ein bisschen schwer, aber nach ein paar Seiten geht's. Und das Buch, das mir Gerhard H. Ehlers in seiner Bibliothek in die Hand drückt, das zieht mich sofort in seinen Bann. In meiner Hand ist der Klassiker von Gunter Plüschow, der autobiografische Roman »Die Abenteuer des Fliegers von Tsingtao«. Der beginnt in einer noch ziemlich heilen deutschen Kolonialwelt. Gunter Plüschow ist 28, als er mit dem Schiff im ostchinesischen Tsingtao ankommt.
Alles, um mich glücklich zu fühlen, war vorhanden. Mein schönes Kommando, das Landkommando der Marine. Ich war in Tsingtao, dem Paradiese auf Erden. Meine dienstliche Tätigkeit war die schönste, die ich mir wünschen konnte. Und dabei diese entzückende Villa, hoch auf einer Anhöhe gelegen, mit wunderbarer Aussicht auf den Iltisplatz und das weite, tiefblaue Meer. Wer sollte glücklicher und zufriedener sein als ich?
Worüber ich als erstes staune, ist der Luxus, in dem die Kolonialherren leben. Plüschow erzählt von seinem Koch, seinem Gärtner, seinem Laufjungen. Seine Villa hat einen großen Garten, einen Pferdestall, eine Autogarage und Wohnungen für die bediensteten Chinesen. Er spielt Polo, er macht Auto- und Reitpartien, er spielt Tennis. Und man kann richtig merken, dass er den Sommer am Badestrand genießt und auch die weibliche Gesellschaft dort.
Der Strand war voller besonders netter Freunde. Vor allem Damen, die aus europäischen und amerikanischen Niederlassungen herbeigeströmt kamen. Die Engländerinnen waren am stärksten vertreten. Und bald entwickelte sich ein reizender Verkehr.
Die Taube, das Flugzeug von Oberstleutnant Plüschow, kommt erst Mitte Juli 1914 in Tsingtao an. Und von da an kann sich der Gouverneur damit brüsten, das erste Flugzeug und den ersten Flieger in Asien zu haben. Das war was Neumodisches und Extravagantes, das wollte er unbedingt in der Kolonie haben. Dementsprechend ist Plüschow also eher ein Sonderling in Tsingtao. Er genießt weiter das Leben und glaubt nicht wirklich dran, dass es Krieg geben könnte. Und bezeichnenderweise macht er auch gerade ausgerechnete Reitpartie mit einer Engländerin, als er von der Kriegserklärung gegen Großbritannien erfährt. Und Japan, englischer Verbündeter in Asien, stellt ein Ultimatum. Die Deutschen sollen in Tsingtao abhauen. Am 23. August 1914 läuft dieses japanische Ultimatum schon wieder ab. Am nächsten Tag beginnt die Blockade. Vom Meer kommen 4 große Torpedoboote, von Land Belagerungsartillerie. Die Deutschen haben insgesamt nur 4000 Mann zur Verteidigung.
Und das war dann der Moment, wo Plüschow vom belächelten Marineflieger zu einer ganz, ganz wichtigen Persönlichkeit in der Kolonie wurde, weil er konnte mit seinem Flugzeug über die japanischen Linien fliegen, konnte dort die Stellungen zeichnen, konnte dort Informationen sammeln, konnte die wieder zurückbringen. Und entsprechend hat die deutsche Artillerie dann ihre Einstellungen vorgenommen. Und die deutschen Offiziere, die dort waren, wussten, wie bewegt sich der Feind. Also vom belächelten Sonderling zu einer ganz, ganz wichtigen Funktion in dieser Kolonie aufgestiegen.
Die Taube ist gar kein Kampfflugzeug. Die Taube ist ein Leichtbauflugzeug mit Tragflächen aus Bambus und Stoff und einem kleinen 100 PS Motor. Schießen kann man also mit der Taube nicht. Die Japaner haben zuerst gar keine Flugzeuge, dann rücken sie auf einmal mit 8 Doppeldeckern und Wasserflugzeugen an.
Das muss man sich also so vorstellen, das war wirklich eher so ein bisschen Räuber und Gendarmen. Man begegnete sich in der Luft, die Geschwindigkeiten waren nicht sehr hoch. Und dann hatte einer, in dem Falle Plüschow, eine Pistole und schoss mit einer ganz normalen Pistole auf das andere Flugzeug. Die Taube, die Plüschow flog, die war so klein, dass er keinen zweiten Mann mitnehmen konnte. Die Luftverhältnisse waren auch sehr schwierig. Bei den Japanern war das so, da waren manchmal zwei drin. Und dann beschoss man sich in der Luft und Plüschow beschreibt, dass einer der japanischen Flieger dann nach einem solchen Schusswechsel zu Boden ging und notlanden musste.
Dass Plüschow dabei nicht abgeschossen wurde, ist eigentlich ein Wunder, denn die Artillerie, die schießt rund um die Uhr. Trotzdem bleibt Plüschow, so wie er es beschreibt, ziemlich locker in dem ganzen Konflikt. Die Flüge machen ihm weiterhin Spaß. Er bastelt Blechbüchsen mit Dynamit und Hufeisennägeln und Eisenstücken, die er dann von Hand aus dem Flieger schmeißt. Aber schließlich merkt er dann auch selbst, dass die Situation für die deutsche Kolonie ernst wird. Und am 5. November 1914 wird Oberstleutnant Plüschow zum Gouverneur gerufen. Der befiehlt Plüschow, am nächsten Morgen mit der Taube aus der Blockade auszubrechen und sich dann irgendwie nach Deutschland durchzuschlagen. Mit den Geheimpapieren der Kolonie und einer Menge privater Briefe.
Also Plüschow war für solche Gefühle sehr empfänglich.
Für heroische Sachen.
Für heroische Sachen war er sehr empfänglich und wusste eben auch, dass das schon was Besonderes ist. Er hatte also dieses Gespür für derartige Gefühle und ist dann mit diesem Flugzeug durch die japanischen Linien durchgeflogen. Die haben auf ihn geschossen mit Gewehren.
Und da hat er Glück gehabt?
Da hat er Glück gehabt. Da hat sie ihm dann hier und da mal ein Loch in die Tragflächen reingefetzt. Aber im Großen und Ganzen ist er selber und auch das Flugzeug unbeschadet dort rausgekommen aus Tsingtau. Und dann ist er 200 Kilometer etwa nicht ganz in der Nähe der Stadt Haiju dann in einem Reisfeld gelandet.
Was mich persönlich an dieser Stelle im Buch total überrascht ist, Plüschow ist zwar völlig auf sich alleine gestellt und ich erwarte dann Sachen wie, er schlägt sich irgendwie mit der Machete durchs Reisfeld, hat kein Geld, ist zu Fuß unterwegs, hat Hunger, hat Sprachprobleme, aber stattdessen saust er fast wie im Märchen durch die Welt. Der trifft noch hier auf diesem Reisfeld den Arzt der amerikanischen Mission, den er aus Tsingtau kennt. Der nimmt ihn dann mit zu sich nach Hause, da trinken die gemütlich Tee und dann kommen Gesandte des Staatsoberhauptes der Region. Die nehmen ihn mit in einer Sänfte zum Palast des Mandarins. Da gibt es dann ein Festmahl mit Würdenträgern und Generälen zu Plüschows Ehren. Und am nächsten Tag bricht er mit einem chinesischen Pass Richtung Shanghai auf. Nicht alleine, sondern in einer Junke eines Generals. Der will ihn zwar eigentlich an die Engländer ausliefern, aber Plüschow merkt das und macht sich unterwegs aus dem Staub. Kommt dann per D-Zug nach Shanghai, fährt mit der Rikscha in den europäischen Teil der Stadt und kriecht dort 3 Wochen bei Freunden unter, die er auch aus Tsingtau kennt. Chinesen und Briten sind ihm die ganze Zeit auf den Fersen.
4 bis 5 Namen hatte ich abwechselnd und logierte abwechselnd bei meinen Bekannten. Da konnten die Chinesen einmal suchen. Das Schwierigste war, wie nach Amerika kommen.
Auch dafür findet Plüschow eine Lösung. Der besorgt sich einfach einen falschen Pass und reist als amerikanischer Staatsbürger Mr. McGarvin in einer Luxuskabine mit eigenen Boys, wie er schreibt, an Bord der Mongolia von Shanghai Richtung San Francisco. In Japan wird's dann ziemlich haarig, denn dort durchsuchen die Japaner natürlich die Schiffe, die da durchfahren. In Nagasaki, Kobe und Yokohama überlistet Plüschow diese Beamten aber, indem er sich einfach krank stellt in seiner Kabine und die Kabine auch unter Quarantäne stellen lässt.
Und als die japanische Küste hinter uns am Horizont verschwand, da soll es auf dem Dampfer einen jungen Mann gegeben haben, der wie unsinnig vor Freude herumsprang und sein kleines Hütchen Richtung Japan schwenkte und lachend rief: Goodbye, Japs, goodbye, Japs.
Nach einem kurzen Zwischenstopp auf Hawaii kommt Plüschow nach San Francisco. Unterwegs freundet er sich mit Amerikanern an, die ihm versichern, die USA seien neutral und ihm raten, er solle doch dort bleiben und ein neues Leben anfangen. Denn aus dem Land raus käme er nicht, sagen sie. Aber Plüschow, der Preuße, will nicht. Er hat den festen Willen, es bis nach Deutschland zu schaffen. Am 30. Dezember 1914 läuft der Dampfer Mongolia in San Francisco ein.
Typisch amerikanischer Zustand. Dutzende von Zeitungsreportern und Fotografen rannten an Deck herum, kamen in Salons, ja ließen einen nicht mal in den Kabinen zufrieden. Von mir hatten die Kerls schon Wind bekommen. Von allen Seiten stürmten die Herren herbei, von allen Ecken wurde man geknipst. Es war geradezu widerlich. Ich wurde grob und schrie. Ich habe überhaupt nichts zu sagen und wenn sie mich weiter belästigen, hole ich die Polizei.
Plüschow bleibt 3 Tage in San Francisco, feiert dort Silvester, steigt dann in den Zug nach New York, schaut sich unterwegs den Grand Canyon an und besucht Freunde in Virginia. In New York sucht er fieberhaft nach einem Weg raus aus den USA.
3 volle Wochen, während denen ich oft nicht wusste, wo vor Wut anfangen. Das überstieg alles, was ich bis jetzt in dieser Richtung erlebt habe. Kaum ein Bild, kaum eine Zeitung, kaum eine Reklame, die nicht gegen Deutschland hetzte, die nicht die tapferen deutschen Kämpfer in den Dreck zog. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest. Der Tipperary-Gesang schien auch in New York zum Nationallied gestempelt worden zu sein. Gab es denn keinen, der diesen Leuten die Augen öffnete? Wollten diese Menschen die Wahrheit nicht hören und nicht sehen? Da konnte man fühlen, welche ungeheure Macht die gemeinsame englische Lügenpresse besaß und wie urteilslos und dumm der Amerikaner auf diesen großen Schwindel hineinfiel. Ich habe gewirkt, was in meinen Kräften stand.
Der Unterschied zwischen dem Plüschow und den anderen Fliegerhelden ist der, er hat diese ganze Flucht, die er beschreibt, eher so mit einem lausbübischen Lächeln auch gemacht. Er hat so mit so einem Augenzwinkern die ganze Geschichte gemacht.
Trotz der preußischen
Das ist eine Mischung, so eine Ambivalenz auf der einen Seite.
Abenteurer
auch wieder, aber er kann dann doch bestimmten Situationen auch eine gewisse Komik abverlangen und ist aber trotzdem der Preuße dabei. Das ist ein Teil, den man bei diesen anderen Fliegern eigentlich weitgehend vermisst. Die sind alle aufgestiegen und haben geschossen und haben abgeschossen und sind wieder nach Hause gekommen und haben den Ruhm entgegengenommen und haben die Hacken zusammengeknallt. Natürlich hat Plüschow auch diese preußische Disziplin in sich gehabt. Aber was ich sagte, er hat dann eben auch sich die Zeit genommen, in den USA in die Oper zu gehen.
Am 30. Januar 1915 schafft es Gunter Plüschow raus aus New York. Er steigt als Schweizer Schlossergeselle Ernst Suser an Bord eines neutralen italienischen Dampfers mit dem Ziel Neapel, von wo aus er sich nach Deutschland durchschlagen will. Diesmal reist er nicht luxuriös, sondern im Zwischendeck. Und er beschwert sich über Wanzen, unerträglichen Gestank, widersteht auch nur mit Mühe der Versuchung, die Mitreisenden in seiner Kabine töten oder verjagen zu wollen, wie er es schreibt, und wird auch krank. Und dann hat er wirklich eine Pechsträhne. Das Schiff läuft nämlich auf einmal unplanmäßig in Gibraltar ein. Ein Spitzel verrät ihn dort an die Briten. Und Gunter Plüschow wird als Kriegsgefangener nach London gebracht und residiert fortan wieder in etwas feinerer Umgebung. Donington Hall ist das Gefängnis für deutsche Offiziere und das ist ein Herrenhaus im gotischen Stil. Da gibt's Bedienstete für die Gefangenen, eine riesige Bibliothek, eine amerikanische Bar. Plüschow kann wieder Cricket spielen, Briefe und Pakete aus Deutschland empfangen, ein Schneider kommt ins Haus und abends sitzen die Gefangenen gemütlich vor dem Kamin, während ein Streicherquartett spielt. Sie bekommen sogar Gehalt, 140 Mark im Monat.
Er hätte auch dort bleiben können, wenn er nicht Deutscher, wenn er nicht Gunter Plüschow gewesen wäre. Das war eine irre Situation. Unabhängig davon verspürte Plüschow offenbar den nicht bezwingbaren Drang, dort auszubrechen. Und da die Sicherheitsvorkehrungen auch relativ lax waren, also es gab da 2 elektrische Zäune, ist es ihm also gelungen, mit einem Mitgefangenen dann eines Nachts diese Anlagen zu überwinden.
Am 4. Juli 1915 schafft er es zu einem nahegelegenen Bahnhof und fährt nach London. Dort versteckt er sich in den Docks. Er wird steckbrieflich von Scotland Yard gesucht.
Kriegsextra-Ausgabe. Jagd auf einen entflohenen Deutschen. Kennzeichen: hohe Stimme. Größe: 5 Fuß. Hautfarbe hell, Haarfarbe blond, Augen blau. Tätowierung, ein chinesischer Drache auf dem linken Arm.
Die englische Presse nennt Plüscho den chinesischen Drachen. Der verkleidet sich als Matrose und schnappt auf, dass täglich ein holländischer Schnelldampfer nach Vlissingen fahren soll. Auf den draufzukommen ist für Plüscho allerdings super schwierig. Tagelang versucht er es. Er schwimmt, er trinkt dabei fast in der Strömung und im Schlick, versucht es in Ruderbooten. Aber er schafft es einfach nicht. Als das Geld alle ist und er kurz davor ist, sich zu stellen, unternimmt er noch einen letzten Versuch. Klaut ein Ruderboot, schafft es zu dem Dampfer auf die Boje und klettert von außen am Schiff hoch. Mit allerletzter Kraft schafft er es an Bord und versteckt sich in einem Rettungsboot. Er zieht die Persenning über den Kopf und schläft ein. Als er wieder aufwacht, legt das Schiff in Holland an. Dort steigt er in einen Zug und fährt nach Deutschland.
Endlich, endlich, es schien ja eine Ewigkeit zu sein, fuhr der Zug langsam über die deutsche Grenze. Jubelnd schrie ich zweimal aus dem Fenster heraus. Hurra, hurra! Überwältigt von Dankbarkeit, vor Freude und Glück, schluchzte ich laut auf und konnte es nicht verhindern, dass mir die Tränen aus den Augen liefen.
Flucht aus Tsingtao, Christian Rex über Gunter Plüschow, das Kaisers einzigen Flieger in Asien. Hochgerüstet standen sie sich gegenüber. Ost und West im Kalten Krieg haben sich nicht gerührt. Es blieb zum Glück bei der Drohung. Und obwohl sich nichts bewegt hat, hat der Kalte Krieg viel bewegt. Klar in der Waffentechnologie, aber auch in der Raumfahrt. Ohne den Kalten Krieg hätte es nicht den Wettkampf ums All gegeben. USA und Sowjetunion haben Milliarden ausgegeben, haben die besten Wissenschaftler der Welt eingestellt. Aber seitdem der Kalte Krieg vorbei ist, scheint es jedenfalls, ist nicht mehr viel passiert. Russen und Amerikaner hocken friedlich zusammen in der internationalen Raumstation. Die Space Shuttle sind in Rente gegangen. Jetzt zeigen andere, dass sie es können. Länder wie Indien mit ihrem Weltraumprogramm in Sparvariante oder aber Privatleute. Mike Neville zum Beispiel, der hat gesagt, ich schaff's ins All, auch ohne Milliardenbudget. Martina Preiner über einen echten Pionier, den ersten privaten Astronauten.
What this is not an air show. You won't see people wing-walking.
Über 27.000 Menschen haben sich am 21. Juni 2004 auf einem Flugplatz im kalifornischen Mojave versammelt. 1,5 Stunden Autofahrt nördlich von Los Angeles. Sie sind gekommen, um einen 64-jährigen Mann fliegen zu sehen, Mike Melville. Gelernter Schweißer, Testpilot, Familienvater und Astronaut in spe. An diesem Montag steigt er in ein winziges Flugzeug mit geradezu lächerlich kurzen Flügeln, dafür aber umso mehr Treibstoff im Heck. Sein Flugzeug heißt Spaceship One.
I was always frightened and nervous before I got in the plane. And then when I got in it and put on my parachute and tied up my seatbelt and started going through the checklist, all of that fear, you have to put it on one side.
Mike Melville ist zu diesem Zeitpunkt seit 3 Jahrzehnten Testpilot. Doch er testet Flugzeuge nicht nur. Zusammen mit dem Raumfahrtingenieur Bert Rutan entwirft er die Fliegermodelle auch. Die beiden treffen 1978 das erste Mal aufeinander. Bert Rutan, ein ehemaliger Mitarbeiter der US Air Force, konstruiert Flugzeuge und verdient sein Geld damit, die Pläne an interessierte Hobbyflugzeugbauer zu verkaufen. Einer seiner Kunden ist Mike Melville, ein aus Südafrika eingewanderter Handwerker, Miteigentümer einer Maschinenwerkstatt, die Drehschneidemesser für Wellpappe herstellt. Er macht seinen Pilotenschein anfangs nur, weil er seine Kunden in amerikanischen Kleinstädten besser erreichen will. Bei seinen ersten Flugstunden kann er nur in den seltensten Fällen seinen Mageninhalt bei sich behalten. Doch Mike und sein Magen gewöhnen sich ans Fliegen. Ein fertiges Flugzeug ist für Mike viel zu teuer. So baut er nach Birds Plänen eine kleine leichte Maschine namens Buddy Wiggin und besucht den ihm bis dato unbekannten Entwickler auf dem Rückflug von einem Kurzurlaub in Kalifornien. Bird ist sichtlich beeindruckt, sowohl von der Qualität des Flugzeugs als auch von den Piloten. Kurz entschlossen bietet er Mike einen Job bei sich in der Firma an. Doch obwohl sie ihren Job lieben und mit Hingabe Hobbyingenieure beim Bauen ihrer Maschinen unterstützen, das Geschäft lohnt sich kaum. Nicht immer fliegen die nachgebauten Flugzeuge so wie geplant. Zu oft passieren Unfälle und Mike und Bird müssen regelmäßig vor Gericht.
We tended to get a lot of lawsuits from any accidents that occurred. And so it took a lot of our time messing around with lawyers and in court and stuff.
Deshalb gründen sie 1982 eine neue Firma und bauen seither Flugmaschinen, die nicht für Privatpersonen, sondern für größere Abnehmer interessant sein sollen. Mit Erfolg. Scaled Composites entwickelt bis zur Jahrtausendwende über 20 verschiedene Flugobjekte und Systeme und irgendwann arbeiten Bird und Mike auch für die NASA. Doch Bert Rutan hat noch Größeres vor. Über Jahre hinweg tüftelt er heimlich an verschiedensten Modellen für Raumfahrzeuge.
He didn't tell anybody what he was doing. And then one day he came in and said, I think we can do it.
Mike und die anderen Mitarbeiter denken zunächst, dass Bird komplett durchgedreht ist. Doch letztendlich überzeugen seine Pläne. Sein System erinnert an die ersten Raumfahrtmissionen der NASA. Ein kleines Raumschiff, das Spaceship One, wird von einem größeren Trägerflugzeug oder Mutterschiff, wie Bird und Mike es gerne nennen, dem White Knight, auf eine Höhe von ungefähr 14 Kilometern gebracht. Die restlichen Kilometer müssen Raumschiff und Pilot mit Hilfe eines Raketenantriebs alleine schaffen. Das Raumschiff wird ausgeklinkt, der Raketenantrieb angeworfen und der Pilot steuert das Ganze von Hand Richtung All. Das Ziel ist eine Höhe von 100 Kilometern, die vom Internationalen Luftsportverband festgelegte Grenze zum Weltraum. Die meisten der 16 Testflüge von Spaceship One macht Mike Melville selbst. Er ist der Erste, der einen Gleitflug mit Spaceship One absolviert. Den ersten mit Raketenantrieb allerdings übernimmt ein Kollege, Brian Binney, und der schrottet bei der Landung prompt einen Teil des Raumschiffs. Für Mike, der selbst maßgeblich an der Entwicklung und als gelernter Schweißer auch am Bau beteiligt war, ist danach klar, für den ersten richtigen Flug ins All kommt nur einer in Frage, er selbst.
You know, I had put a lot of my life into this plane, including doing some of the design work, and I made some of the parts that went in the plane. The whole system that dropped the plane off the mothership, the hooks that held it on and the release mechanism, I designed that and manufactured that myself. And I had a lot invested in this program, and I wanted to be the first guy to fly it above 100 kilometers. I really wanted to do that.
Der Leiter der Mission, also sein Freund Bert Rutan, unterstützt die Entscheidung. An besagtem Montag im Juni ist die Stimmung draußen unter den Schaulustigen gelöst. Doch bei dem Team sind die Nerven auf Anschlag gespannt.
I will go pin it on his flight suit for him, and he flies
with it. Exciting day.
Yes. Yes, it is.
Vor allem Sally Melville ist die Angst um ihren Mann ins Gesicht geschrieben. Seit 46 Jahren ist das Paar zu diesem Zeitpunkt verheiratet. Kommt zu mir zurück, sind ihre letzten Worte, bevor Mike in das Raumschiff steigt.
My wife was really terrified, and some of that kind of bleeds on to me, you know, because I really wondered if this was a smart thing to do. I was 64 years old at the time.
Yep, here we go.
Let me hold that for you, take it up there.
Doch sobald Mike im Cockpit sitzt, schaltet sein Gehirn in den Pilotenmodus. Da ist kein Platz für Gedanken an Sally und ob er sie jemals wiedersehen wird.
Here we go.
Here we go, Jen.
Das Zweiergespann aus Spaceship One und White Knight, geflogen von Brian Binney, hebt kurz vor 7 in der Früh ab. Eine Stunde lang fliegt der weiße Ritter mit dem unter ihm eingehackten Raumschiff herum.
No lights and oxygen. Okay. Oxygen. To normal.
In der Zeit geht der neben Brian Binney sitzende Ingenieur Matt Steinmetzi per Funk zusammen mit Mike eine Checkliste durch. Matt ist es auch, der den Hebel umlegt, um das Spaceship One wie eine Fliegerbombe auszuklinken.
Ready, Matt?
Ja.
3, 2, 1, release.
Clean release. Armed and fire.
5 Sekunden später startet Mike den Raketenantrieb. Beschleunigt in kürzester Zeit auf Schallgeschwindigkeit und muss dabei noch den Flieger von der horizontalen Lage in die vertikale, eben Richtung Orbit bringen.
It goes faster than a bullet out of a machine gun. And you're flying the plane yourself. There's no autopilot. There's no computer. You are flying it with your hands and your feet and your eyes. And it's not an easy thing to do. It's you hit these strong winds up in the higher parts of the atmosphere. And it'll blow you off course and you have to correct yourself.
Die Winde treffen Mike 4 Kilometer weiter oben. Der Flieger rollt um 90 Grad zur linken Seite. Als Mike versucht, das auszugleichen, rollt er um 90 Grad nach rechts. Dann blockiert ein Teil der Steuerung, doch die Konsequenzen wird Mike erst später merken.
And it took several minutes to figure out what was wrong.
Minuten, in denen Mike weiterhin mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit aufwärts rast. Er erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 3460 Kilometern pro Stunde oder Mach 3. Nach 76 Sekunden und 55 Kilometern Höhe ist der Raketentreibstoff alle. Die restliche kinetische Energie bringt ihn noch weitere 55 Kilometer nach oben und er ist am Höhepunkt seiner Flugbahn angekommen, außerhalb der Atmosphäre und damit auch am Wendepunkt seines Fluges.
Well, you would not believe the view. Holy mackerel.
Über Mike der schwarze Weltraum, unter ihm ein Landkartenblick auf die Erde. Als er dorthin zurück will, fällt ihm auf, dass mit der Steuerung etwas nicht stimmt.
This is not good.
Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit, denn ohne Steuerung würde er unkontrolliert auf die Erde zurückfallen und beim Eintritt in die Atmosphäre zusammen mit Spaceship One verglühen. Gerade rechtzeitig schafft er es, ein alternatives Steuerungssystem zu aktivieren. Trotz der Schreckensminuten nimmt sich Mike noch für einen Scherz Zeit. Er öffnet eine kleine Seitentasche seines Fliegeranzugs, heraus purzeln M&Ms. Die bunten Kugeln schweben um ihn herum und prallen gegen die Wände des Cockpits. Mike und sein Raumschiff haben die Schwerelosigkeit erreicht. 3,5 Minuten dauert dieser dem freien Fall geschuldete Zustand. Dann muss Mike wieder das Steuer in die Hand nehmen. Es geht zurück zur Erde. Zurück zu Sally. Da seine Instrumente die Höhe falsch anzeigen, ist er in dem Moment sicher, er hat versagt. Dieser Höllenflug gilt nicht als Raumflug. Und der zehrendste Teil liegt jetzt noch vor ihm, der Wiedereintritt in die Atmosphäre. Mit nahezu derselben Geschwindigkeit, mit der es nach oben ging, geht es wieder nach unten. Mike atmet schwer, seine Sauerstoffmaske rutscht von seiner Nase. Sein sonst 72 Kilo leichter Körper ist auf einmal 430 Kilo schwer. 1,5 Minuten muss der 64-Jährige das aushalten, dann atmet es sich wieder leichter. Mike landet Spaceship One trotz des holprigen Fluges sicher, 24 Minuten nachdem White Knight die beiden ausgeklinkt hat. Kaum öffnet er die lukenhafte, runde Tür seines Fliegers, stürzt Sally durch die Tür in seine Arme. Das Beste kommt allerdings noch. Die GPS-Daten zeigen, dass Mike doch die 100-Kilometer-Hürde geknackt hat. Mike ist jetzt tatsächlich der erste kommerzielle Astronaut.
I think what we've shown is that it doesn't take a huge government and all of their resources to do this kind of thing. It can be done at a much lower cost and it can be done more efficiently.
Ende September desselben Jahres muss Mike Sally erneut dazu überreden, ins All fliegen zu dürfen, obwohl beide damit abgeschlossen hatten. Der eigentliche Pilot springt nur wenige Tage vor der Mission ab. Diesmal geht es um einen Preis. Bird will mit Scaled Composites den Ansari X-Prize gewinnen. 10 Millionen Dollar für das Team, das als erstes zweimal hintereinander ein privat finanziertes Raumschiff ins All bringt. Am 29. September sitzt Mike wieder in Spaceship One. Und wieder kommt er in eine lebensbedrohliche Situation. 29 Mal dreht sich das Raumschiff am Aufstieg. Mike verliert die Kontrolle.
And I actually thought that, well, this is awful because this is the end. You know, that's exactly what I thought.
Doch wieder ist das Glück auf seiner Seite. Das für solche brenzligen Situationen entwickelte Ausgleichssystem funktioniert. Obwohl es vorher nie getestet wurde, denn ein Test wäre ironischerweise zu riskant gewesen. Mike gewinnt abermals die Kontrolle über das Raumschiff zurück. Er kommt wieder über die 100-Kilometer-Grenze und bringt dann seinen Raumflug kontrolliert zu Ende. Doch nach zweimal All reicht es Sally und auch Mike sieht ein, dass man aufhören muss, wenn es am schönsten ist.
So I kept thinking, boy, if I do even one more flight, am I pushing my luck here? You know, is Lady Luck going to keep looking after me, or is you take one more step and then you're done?
Den zweiten X-Prize-Flug übernimmt Brian Binney. Der gewinnt den Preis für Scaled Composites 5 Tage später und wird zweiter kommerzieller Astronaut der Welt. Bis heute sind Brian und Mike die einzigen ihrer Art. Mike Melville und Bert Rutan sind inzwischen in Rente gegangen. Spaceship One hängt im Museum. Doch die kommerzielle Raumfahrt, die geht weiter.
Tja, und aus dem 3-Mann-Unternehmen Scaled Composites ist von 1982 ist mittlerweile ein 550-Mann starker Betrieb geworden, der gerade an Spaceship Two baut. Und eigentlich sollte dieses neue Raumflugzeug ab 2015, also ab diesem Jahr, Flüge ins All machen. Am 31. Oktober 2014 gab es aber einen verheerenden Unfall. Der Prototyp VSS Enterprise ist bei einem Testflug abgestürzt. Der Co-Pilot starb, der Pilot überlebte mit schweren Verletzungen. D-Radio Wissen hier, die 100. Und bei mir im Studio noch immer Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Und Wolfgang, du bist mal geflogen.
Ich bin mal geflogen, ja.
Also wir sind alle eigentlich mal geflogen, aber du bist besonders geflogen und zwar ohne Motor mit einem Segelflugzeug. Das also, können nicht viele von sich behaupten, glaube ich.
Weiß ich nicht, so selten ist auch wieder nicht. Ich war Hospitant bei der dpa in Kiel, warum auch immer, und hatte dort einen Mitbewohner im Studentenwohnheim, der Flieger war und mir erzählt hat, ja, da ist Fliegerfest und geh mal mit. Und dann hat er gemeint, ja, er hat jetzt keine Zeit, aber geh doch mal alleine hin. Und ich denke, ja, gehe ich mal auf den Flugplatz dort. Und durfte dann auch mitfliegen bei einem so in so einem Doppelsitzer, so einem Segelflugzeug, und nichts ahnend steigt man dann da ein, ich vorne, der Pilot hinten, und dann wird man dann so an Seil gehängt.
Das sind so Seilwinden.
So Seilwinden, genau, wie beim Drachenfliegen, wird dann angezogen mit möglichst großer Geschwindigkeit und dann steigt eben das Flugzeug relativ steil in den Himmel hinauf. Also ähnlich wie Mike Melville, so mit seinem Raketenantrieb habe ich mich da gefühlt.
Oh mein Gott,
also so
wird einem da nicht schlecht?
In 4-5 Sekunden so auf 400 Metern. Also ich weiß nicht, vielleicht sind es auch 10 Sekunden, aber es ist auf jeden Fall eine relativ kurze Zeit und die Beschleunigung ist ziemlich groß und es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich habe, glaube ich, ziemlich geschrien in dem Augenblick. Und als ich dann oben war, dann sieht man halt also die ganze Stadt unter sich, also alles klein, und dann schwebt man dann so lautlos, weil es ist ja ein Flugzeug ohne Motor, das kennt man halt gar nicht.
Also
man hört also nur das Windgeräusch, also es ist wie halt ein ständiges Rauschen, was jetzt so vorbeigeht. Und wir sind damals nur eine Platzrunde geflogen, so 4 Minuten, 5 Minuten, also bis halt ein Segelflugzeug fliegt ja, indem es ständig an Höhe verliert, damit es sozusagen vorwärts kommt.
Segelt wieder runter.
Genau.
Halt, ne?
Und wir hatten jetzt keine Aufwände, dass wir jetzt weiter nach oben uns hätten schrauben können und waren dann nach 4 Minuten wieder unten. Aber ich wusste in dem Augenblick, das will ich unbedingt machen, und bin dann also sofort nach dem Praktikum zum nächsten Flugplatz in Rosenheim, also in der Nähe von München war es damals. Und also es war im Inntal, nicht in Rosenheim. Und wollte dort anfangen zu fliegen und habe es dann auch 2 Jahre lang versucht, einen Schein zu machen. Ich habe es nicht geschafft und nach 2 Jahren hatte ich dann auch ein Auslandssemester und danach habe ich es nicht mehr aufgenommen.
Wie das so ist mit Hobbys.
Ich habe noch ein Flugbuch zu Hause mit.
Du hast ja noch, ein paar Jahre, das kannst du ja vielleicht nochmal nachholen.
Irgendwann komme ich bei den 15 Flugstunden zusammen.
Oder machst du flugpioniermäßig irgendwas ganz Besonderes? Stellst du Rekorde auf?
Genau.
Ja? Es geht um Aufsteiger heute Abend, um Flugpioniere. Ja, und Pioniere hatten wir jetzt einige Zeit für eine Pionierin. Und was für eine? Emilia Earhart, eine echte Legende. Eine der ersten Pilotinnen ihrer Zeit und damals eine echte Berühmtheit. Kein Wunder, die Frau hat auch einen Rekordflug nach dem nächsten hingelegt. Sie ist dabei an ihre Grenzen gegangen, hat ihr Leben riskiert und hat es verloren. Seit einem Rekordversuch 1937 gilt sie als verschollen. Vera Pache erzählt die Geschichte.
Es ist der 2. Juli 1937. Auf dem tropischen Flughafen in Lahi, Papua-Neuguinea, glänzt ein silbernes Flugzeug in der Sonne. Eine kleine Menschenmenge hat sich versammelt und sieht dabei zu, wie ein Mann einer Frau die Hand reicht, um über den Flügel ins Cockpit der Propellermaschine einzusteigen. Sie verschwinden im Innern des Flugzeugs und schließen die Klappe hinter sich. Die Frau ist Amelia Earhart, Pilotin, der Mann Fred Noonan, Navigator. Es sind schwarz-weiße Filmaufnahmen, die ich heute einfach so bei YouTube anschauen kann. Dass es überhaupt Filmaufnahmen aus dem Jahr 1937 von Amelia Earhart und Fred Noonan in Lahi am anderen Ende der Welt gibt, das allein zeigt schon, dass sie hier etwas Besonderes machen. Sie befinden sich auf einer Flugroute, die vor ihnen noch niemand genommen hat. Und es sind die letzten Bilder der beiden. Danach werden sie nie wieder gesehen. Amelia Earhart, groß, schlank, kurze Haare. Sie trägt weite Hosen und eine kurzärmelige Bluse. In ein paar Wochen ist ihr 40. Geburtstag. Sie ist zu diesem Zeitpunkt eine der berühmtesten Frauen in den USA. Jeder kennt die Fliegerin, die als erste Frau im Flugzeug den Atlantik überquert hat. Das erste Mal vor fast 10 Jahren. Einfach nur als Passagier.
Man muss ja einfach mal sehen, diese erste Atlantiküberquerung war ja überhaupt gar keine Leistung, die Emilia Earhart gebracht hat. Die hat auf dem Passagiersitz gesessen. Hat sich bitter darüber beschwert hinterher, dass sie wie ein Sack Kartoffeln, wörtlich wie ein Sack Kartoffeln, über den Atlantik geflogen worden ist, und hat gesagt, ich hoffe, dass ich das irgendwann mal selbst machen kann.
Das sagt Norbert Finch, Professor für angloamerikanische Geschichte an der Universität Köln. Er hat sich immer wieder mit Amelia Earhart beschäftigt.
Trotzdem hat dieser Flug für eine Sensation in den Vereinigten Staaten geführt. Bei der Konfetti-Parade das ganze Programm in New York, Medaille des Präsidenten, Medaille der National Geographic Association und so weiter und so fort.
Aber Amelia reicht das allein nicht aus. Und sie wäre nicht Amelia, wenn sie es dabei belassen hätte. Sie will es selber machen. Und so startet sie einige Jahre später das zu dieser Zeit noch ziemlich gefährliche Unternehmen auf eigene Faust. 1932 überquert sie als Pilotin alleine und nonstop den Atlantik. Und es ist nur einer von vielen Rekorden, denen sie von nun an hinterherjagt. Wo immer sie landet, jubeln ihr Menschenmassen zu. warten Reporter auf sie. Nach einem Non-Stop-Transkontinentalflug fragt ein Journalist sie danach, was sie denn für ein Proviant dabei hatte.
Yesterday I hopped off from Los Angeles about noontime and landed in Newark this morning after a non-stop transcontinental trip.
And what did you carry on the trip?
You mean to eat?
Yeah, to eat and drink.
Well, I carried some water, of course, because my cockpit is very warm. And I carried a sandwich in case. I didn't eat it, though. I carried some hot chocolate and the old reliable tomato juice.
What kind of a sandwich was it?
Chicken sandwich.
Wenn sie in die Kamera lacht, zeigt sich die kleine Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen. Amelia Earhart, naturkrauser Bubikopf, Stupsnase mit Sommersprossen. Ihr Aussehen erinnert eher an das eines Jungen als an eine Dame.
Ihr Aussehen hat ihr insofern geholfen, als sie ja immer als die weibliche Ausgabe von Charles Lindbergh gehandelt worden ist. Es wurde konstatiert, dass Lindbergh und sie sich äußerlich sehr ähnlich seien. Und das ist auffällig gewesen. Ich glaube nicht, dass sie für die Zeitgenossen jetzt als auffällig schöne Erscheinung gegolten hat.
Zur Erinnerung, mit Lindbergh meint er den Flugpionier Charles Lindbergh, der als erster alleine und nonstop Ende der 20er Jahre den Atlantik überflogen hat. Wegen der Ähnlichkeit bekommt Amelia den Spitznamen Lady Lindy. Amelia Earhart stellt viele Rekorde auf. Zuletzt hat sie als erste Person überhaupt den Pazifischen Ozean zwischen Hawaii und Kalifornien überflogen. Aber das Pionierzeitalter in der Luftfahrt neigt sich langsam dem Ende zu. Fast alle Strecken sind mittlerweile geflogen worden. Amelia Earhart weiß das. 1936 kündigt sie deswegen ihr letztes großes Projekt an. Ein Flug um die Welt, immer entlang des Äquators.
Contemplated course covers about 27,000 miles. It will be the first flight, if successful, which approximates the equator. Indeed, I crossed the equator 4 times.
Der erste Versuch dieser Weltumrundung entlang des Äquators scheitert bereits auf Hawaii. Aber Amelia gibt nicht auf. Am 1. Juni 1937 steigt sie in den frühen Morgenstunden zusammen mit Navigator Fred Noonan erneut in ihr Flugzeug, um in entgegengesetzter Richtung von Miami aus die erdenklich längste Flugroute nach Kalifornien zu nehmen. Einmal um den Erdball, immer entlang des Äquators. Jetzt, in Papua-Neuguinea, haben Amelia und Fred 2/3 der Strecke hinter sich. Sie sind kurz davor, ihren größten und schwierigsten Rekord zu beenden. Geplant ist, dass die beiden in 3 Tagen, am 4. Juli, in den USA ihre Reise beenden. Es soll ein historisches Ereignis werden, am Nationalfeiertag. Noch vor 2 Tagen hatte Amelia geschrieben:
Noch vor etwa einem Monat, da war ich auf der anderen Seite des Pazifiks und habe nach Westen geschaut. Heute Abend blickte ich ostwärts über den Pazifik. In den Tagen dazwischen haben wir die ganze weite Welt hinter uns gelassen, abgesehen von diesem riesigen Ozean. Ich bin froh, wenn wir ihn gefahrlos überquert haben.
Amelia Earhart sitzt jetzt in ihrer Lockheed Electra, einer 2-motorigen Propellermaschine, die zu diesem Zeitpunkt so ziemlich das beste Flugzeug ist, das Amelia für ihr Großprojekt haben kann. Aber die Strecke, die jetzt noch vor ihnen liegt, ist der gefährlichste Teil der Reise. Zum Vergleich, über den Atlantik zwischen Brasilien in Südamerika und dem Senegal in Afrika liegen etwa 3000 Kilometer mehr. Die Strecke über den Pazifischen Ozean von Lahai, Papua-Neuguinea nach Kalifornien ist mehr als 3-mal so lang. 10.500 Kilometer. Ein so langer Non-Stop-Flug ist zu dieser Zeit noch nicht möglich. Amelia will deshalb von Lahai nach Howland Island fliegen. Eine zu diesem Zeitpunkt von 4 Kolonisten bewohnte Insel, weniger als 2 Quadratkilometer groß. Von Howland Island soll es dann weitergehen nach Hawaii und dann wieder von Hawaii nach Kalifornien. Der Flug zwischen Lahai in Neuguinea und Howland Island ist definitiv der längste, anstrengendste und gefährlichste. 4.300 Kilometer. Als sich die Elektra am 1. Juli in Lahai schwer über dem Meer in die Luft hebt, hat sie mehrere tausend Liter Treibstoff an Bord. Mit dieser Menge soll sie laut der Berechnungen 20 bis 21 Stunden in der Luft bleiben können. Nicht mit eingeplant ist dabei der starke Wind, dem Amelia und Fred über dem Pazifik begegnen und der sie dazu zwingt, etwas langsamer als die berechneten 220 Kilometer pro Stunde zu fliegen. Amelia Earhart ist eine besondere Frau. Nicht nur, weil sie eine Fliegerin ist oder weil sie Charles Lindbergh ähnelt, sondern auch, weil sie für ihre Zeit eine sehr unabhängige Frau ist, sich politisch engagiert und sich für die Rechte von Frauen einsetzt. Mich beeindruckt vor allem, dass sie ihren eigenen Weg geht und sich nicht von irgendwelchen Konventionen ihrer Zeit beeinflussen lässt. Ihr Mann George Palmer Putnam musste zum Beispiel 6 Mal um ihre Hand anhalten, bevor sie ihn geheiratet hat, weil sie eigentlich nichts von der Ehe hält. Als sie schließlich doch Ja sagt, besteht sie darauf, im Ehevertrag festzuhalten, dass man sich nicht an irgendwelche mittelalterlichen Treueschwüre halten müsse.
Amelia Earhart war die Tochter einer wohlhabenden deutschstämmigen Familie in Kansas, die, wie man im Englischen sagt, mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen ist und dadurch in einer Weise gefördert worden ist, wie das wenigen Mädchen in ihrem Alter widerfahren ist. Sie ist recht früh mit der Luftfahrt in Berührung gekommen. Als 10-Jährige hat sie sich auf einer Kirmes, würde man sagen, zum ersten Mal ein Flugzeug angesehen, war wenig beeindruckt davon.
Im Alter von 23 Jahren ändert sich ihr Interesse für Flugzeuge. Sie fliegt für $10 etwa 10 Minuten mit einem Piloten über Kalifornien. Sieht zum ersten Mal die Erde aus der Vogelperspektive. Den Strand, das Meer, die kleinen Orte und Straßen. Für sie ist dieses Erlebnis prägend.
Sobald wir den Boden verlassen hatten, wusste ich, dass ich fliegen musste.
Kurz darauf beginnt sie Flugstunden zu nehmen. Sie arbeitet bei einer Telefongesellschaft als Mädchen für alles, um sich das Geld für den Unterricht, den Treibstoff und für die Ausrüstung zu verdienen. Einen Großteil ihrer Freizeit verbringt sie auf dem Flugplatz. Sie ist ehrgeizig, mutig und hat Durchhaltevermögen. Was sie nicht ist, ein geborenes Fluggenie.
Ihre Fluglehrerin, die sie ausgebildet hat, war nicht beeindruckt von ihrem fliegerischen Können. Das hat sie später geändert. Aber zunächst mal hatte Amelia Earhart große Probleme mit der Fliegerei. Sie hat auch beispielsweise keinen Instrumentenflug beherrscht.
Instrumentenflug bedeutet, dass man ohne Anhaltspunkte am Boden, allein durch Messgeräte und die Position von Sonne und Sternen, die Flugroute berechnet. Und das spielt auf ihrem letzten Flug eine entscheidende Rolle.
Man muss sich vorstellen, dass es damals kein GPS gab. Es gab keinen Kreiselkompass an Bord des Flugzeuges. Die Navigation geschah weitgehend mit Karten und mit Radiokopplung.
Und genau das ist das Problem auf dem Flug zwischen Lye und Howland Island. Hier gibt es kein Land, keine Anhaltspunkte zur Orientierung am Boden, sondern nur die endlosen Weiten des Pazifischen Ozeans. Der Himmel eventuell bedeckt mit Wolken, die Schatten werfen, und die wiederum können manchmal aussehen wie kleine Inseln, da, wo überhaupt keine Insel ist. Auf diesem Abschnitt ist Navigation ausschließlich mit Karten und Instrumenten möglich. Ganz besonders wichtig, der ständige Funkkontakt. Und weil in dieser Zeit Funkkontakt nur über kurze Strecken funktioniert, liegt extra für Amelias Weltumrundung ein Schiff der Küstenwache vor Howland Island, die Itasca. Sie soll Amelia Earhart und Fred Noonan dabei helfen, die kleine Insel zu finden. In der Zeitung Herald Tribune steht an diesem Tag:
Seeleute und Küstenwache beobachten heute Nacht eine der einsamsten Strecken der Welt, um Amelia Earhart auf dem längsten und gefährlichsten Flug ihrer Karriere zu leiten. Die Itasca und der Kutter Ontario erwarten ihre Funksprüche vom Abflug in Lye bis nach Howland Island, eine winzig kleine Insel, die die amerikanische Grenze im Südpazifik markiert.
Amelia Earhart und Fred Noonan fliegen und fliegen über Wasser. Mit der Itasca ist ein regelmäßiger Funkkontakt ausgemacht. An Bord des Schiffes wird es langsam hell, als der Funker eine Meldung von Amelia hört. Sie ist deutlich zu verstehen, also gehen alle davon aus, dass Amelia auf Kurs ist.
Bitte richtet eure Peilgeräte auf uns und berichtet jede halbe Stunde. Ich werde mit meinem Mikrofon Geräusche machen. Bin noch 100 Meilen entfernt.
Die von Amelia geschätzte Entfernung entspricht allen Planungen und würde bedeuten, dass Amelia in knapp einer Stunde ihr Ziel erreichen wird. Eine halbe Stunde später sendet Amelia erneut einen Funkspruch.
KHAQQ an Itasca, wir müssen über euch sein, können euch aber nicht sehen. Treibstoff geht zu Ende, wir fliegen auf einer Höhe von 1000 Fuß.
Aber von der Itasca aus ist kein Flugzeug zu sehen und der Funkspruch ist so kurz, dass die Maschine nicht geortet werden kann.
Die Insel, auf der sie landen sollte, war in den Karten nicht gut eingetragen, etwa um 10 Kilometer versetzt. Und die Radiorückkopplung hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat was damit zu tun, dass sie unzureichend in die Benutzung des betreffenden Gerätes eingewiesen gewesen ist und sich auch keine Mühe gemacht hat, das vorher genau zu studieren, sodass man sie zwar hören konnte, sie aber das Schiff der Küstenwache nicht gehört hat.
Amelia Earhart und Fred Noonan sitzen mittlerweile seit fast 20 Stunden in der Propellermaschine. Ohne Schlaf. In der Kabine stinkt es oft stark nach Treibstoff. Amelia hat bereits auf vorherigen Strecken berichtet, dass sie immer wieder mit starker Übelkeit zu kämpfen hat. Und man muss sich das mal vorstellen. Die beiden fliegen in dieser lauten, stinkenden Maschine entlang des Äquators. Das bedeutet, dass die Temperaturen im Cockpit selten unter 35 Grad sinken. Diesen Strapazen sind Fred Noonan und Amelia Earhart nun seit einem Monat fast täglich ausgesetzt. Fest steht, sie sind zu diesem Zeitpunkt am Rande ihrer Kräfte. Nach 20 Stunden und 14 Minuten Flugzeit kommt auf der Itasca ein letzter Funkspruch an. Amelias Stimme klingt schrill und atemlos.
Wir befinden uns auf der Positionslinie 157337. Ich wiederhole auf 6210 KCS. Bleibt auf Empfang auf 6210 KCS. Wir fliegen von Nord nach Süd.
Diese Positionsangabe ist das Letzte, was die Welt von Amelia Earhart jemals hört. Dem Verschwinden von Amelia Earhart und ihrem Navigator folgt eine der bis dahin größten und teuersten Suchaktionen der amerikanischen Geschichte. Die Regierung sendet 10 Schiffe und 65 Flugzeuge, die 2 Wochen lang nach der Pilotin und ihrem Navigator suchen. Aber die Suche bleibt erfolglos. Amelia Earhart und Fred Noonan werden nie wieder gesehen. Auch die Lockheed Electra bleibt verschollen, obwohl es Menschen gibt, die bis heute nach den Überresten suchen. Rick Gillespie ist einer von ihnen. Er hat eine Organisation, die verschollene Flugzeuge aufspürt. Und er hat eine Theorie, was am 2. Juli 1937 geschah.
We think she was about 200 miles south.
Wir gehen davon aus, dass sie etwa 200 Meilen südlich von Howland Island geflogen sind. Genau auf dieser Positionslinie, die sie genannt hat. Bis sie eine Insel gesehen hat. Und diese Insel könnte Gardner Island gewesen sein. Heute heißt sie Nikumaroro.
Today it's known as Nikumaroro.
Nikumaroro ist ein kleines unbewohntes Atoll, etwas südlich gelegen von Howland Island, umgeben von einem Korallenriff.
The island was uninhabited, but it did have a reef.
Die Insel war unbewohnt, aber sie ist umgeben von einem Riff. Und dieses Riff ist sehr flach und liegt bei Ebbe im Trockenen. Ich glaube, dass sie damals sicher auf dem Riff dieser Insel landete und dass sie noch eine Woche lang Funksignale senden konnte. Diese Signale waren noch weit zu hören. Sie müssen nur Zeitungen aus dieser Zeit lesen.
Rick Gillespie glaubt, dass Amelia und Fred noch einige Tage auf dieser einsamen Insel überlebten, dann aber verhungerten oder verdursteten. Allerdings, die Berichte von den Funksignalen gelten als Falschmeldungen. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass irgendwann in den 40er Jahren auf diesem Atoll Nikumaroro ein Frauenschuh und ein Männerschuh, eine US-amerikanische Cremedose und menschliche Knochen gefunden wurden. Rick Gillespie hat schon mehrere Expeditionen zu dieser Insel unternommen. Bei einer dieser Expeditionen hat er ein Stück Metall gefunden, etwa 45 mal 60 Zentimeter groß. Er ist fest davon überzeugt, dass es zur Lockheed Electra gehört, aber bis heute konnte er das noch nicht beweisen.
Es gab viele falsche Fährten, aber so nach und nach fügt sich das Bild zusammen, wie ein sehr schwieriges Puzzle. Aber ich glaube, so langsam nähern wir uns einem Ende.
Norbert Finch, der Professor für angloamerikanische Geschichte, glaubt an eine etwas andere Erklärung für das Verschwinden der Pilotin samt Flugzeug.
Ich halte für die plausibelste Erklärung, dass sie kein Benzin mehr gehabt hat und das Flugzeug einfach ins Wasser gefallen ist. Dafür würde ich sprechen, dass wir keine Überreste des Flugzeugs bisher gefunden haben.
Amelia Earhart war sich absolut im Klaren darüber, dass ihre Reise ein Abenteuer ist und mit dem Tod enden könnte. Vor ihrem Abflug hatte sie ihrem Mann einen Brief hinterlassen, den er nur dann lesen sollte, falls sie von ihrer Weltumrundung nicht zurückkehrt.
Sei dir im Klaren, dass ich um die Gefahren weiß. Ich will es tun, weil ich den Wunsch habe, es zu tun. Frauen müssen Dinge tun, die auch Männer versucht haben. Und wenn sie dabei fehlschlagen, muss der Fehlschlag eine Herausforderung für andere sein.
Und sie hat ihrem Mann immer gesagt:
Wenn ich irgendwann gehen muss, dann hoffentlich in meinem Flugzeug. schnell.
Da wollen wir mal hoffen, dass es schnell ging. Vera Pache über die Flugpionierin Amelia Earhart, die einen Rekord nach dem anderen aufstellte, dann aber bei einem Rekordversuch 1937 verschollen ist. Bilder und Videos von der Frau auf deradiowissen.de. Das war sie, die 100 zu Flugpionieren. Danke an Holger Rochelt, der mit der Muskelair ein Rekord geflogen ist aus eigener Kraft. Danke an Christian Rex, der uns Gunter Plüschow und dessen Flucht aus Tsingtao erzählt hat. Danke an Martina Preiner, die mit Mike Melville gesprochen hat, der als erster Privatmann ins All geflogen ist. Und vielen Dank an Vera Pache, die Amelia Earhart erinnert hat, Flugpionierin, die bei einem Rekordversuch verschollen ist. Danke an Nastja Schwabska in der Technik und Nora Hespers online und danke an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Und dann habe ich diesen Gerhard Ehlers besucht, der diesen Freundeskreis pflegt. Und als wir fertig waren, hat er mir dieses Buch in die Hand gedrückt. So ein dicker alter Schinken, in Altdeutsch geschrieben. Da habe ich gesagt, okay, den nimmst du jetzt mit und liest den zu Recherchezwecken und weil du ja wissen musst, was da drin steht. Und fang an, den zu lesen. Und das ist so ein dermaßen faszinierendes Buch gewesen, dass ich das wirklich innerhalb von 3 Stunden durchgelesen habe. Und ich konnte es nicht mehr weglegen.
It will be the first flight, if successful, which approximates the equator. Indeed, I crossed the equator 4 times.
Das erste Mal, dass ich von Amelia Earhart gehört bzw. gelesen habe, das war in einem Buch. Da ging es um Pionierinnen, die irgendwas Besonderes geschafft oder gemacht haben. Und als ich dann angefangen habe, mich ein bisschen mit ihr zu beschäftigen und im Netz gesucht habe, habe ich festgestellt, wie viele Menschen sich noch bis heute mit ihr beschäftigen und mit ihrer Geschichte. Und zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen gab es wieder eine Meldung im Netz, dass jemand meint, er habe auf dem Milli-Atoll, also etwas nordöstlich von Howland Island, Teile des Flugzeugs von Amelia Earhart gefunden.
Neil Armstrong came to our company and so Neil Armstrong flew my own homemade plane.
Da fliegt wirklich einfach Neil Armstrong, dieses verdammte Flugzeug von Mike Melville, das war ungefähr so Anfang der 90er. Der Typ, also Mike, könnte halt wirklich Geschichten erzählen, da würden Generationen von Enkeln von versorgt werden können. Und das Krasse am Ende fand ich eigentlich, er wollte nicht mal Astronaut werden, wie eigentlich die meisten als Kind. Selbst ich wollte mal Astronaut werden, aber am Ende ist er dann doch einer geworden. Das ist schon eine Lebensgeschichte, sowas hört man wirklich nicht alle Tage.
Immer wenn ich im Deutschen Museum war, dann hat mich dieses Flugzeug besonders fasziniert. Diese Muskulär 1, dieses Tretflugzeug, weil es so eine unglaublich leichte, transparente und schöne Konstruktion ist. Und ich habe mich total gefreut, dass wir für diese Sendung den Piloten von damals, von diesen Rekordflügen, Holger Rochelt, gefunden haben. Der übrigens dann 2 Jahre später, 1986, noch einen interessanten Wettbewerb gewonnen hat, nämlich in Ulm. Damals ging es darum, den Flug des Schneiders von Ulm über die Donau nachzustellen. Der ist 1811 mit seinem Fluggerät da schändlich abgestürzt, in die Donau gestürzt. Und es ging darum, den so ein bisschen zu rehabilitieren, zu zeigen, es wäre doch möglich gewesen. Und der Einzige, der es damals 86 geschafft hat, das war Holger Rochelt mit einem Gerät, das sein Vater Günther konstruiert hatte und dem sie den wunderbaren Namen Schneid-Air gegeben haben.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.